von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich bin in Trauer.
Ach, was ist denn los?
Die Bierbühne hat geschlossen.
Nein, das ist dein Retailer um die Ecke, ne?
Your genau. Local Dealer. Also ich konnte da einfach zu Fuß hingehen in 5 Minuten und mich mit frischem Bier versorgen.
Ja.
Das geht ab heute nicht mehr. Ich muss jetzt... Wo kann ich hin?
Oh, das...
Ja, siehst du?
Das
siehst du?
Das klingt so ein bisschen sehr verzweifelt.
Ja. Wo soll ich noch hin? Was kann ich tun? Ich könnte natürlich zu Beyond Beer irgendwann mal wieder gehen. Das war ja die letzten Jahre jetzt nicht mehr nötig. Also nicht, dass der Laden schlimm ist oder so, aber er ist weiter weg.
Das wäre eine Leistung des Mammutmarsches, dahin zu gehen von dir aus. Das sind so 4 Stadtteile dazwischen, ne?
Ja, kann sein. Mhm. Ich könnte mich aufs Fahrrad schwingen. Das würde noch funktionieren. Mhm. Ich glaube, Mammutmarsch oder es gibt ja die Alternative, den Megamarsch. Geh noch ein bisschen weiter. Weißt du, wer nämlich... Oh, ich habe schon wieder so ein Kratzen im Hals. Ich habe mich frisch versorgt am letzten Tag der Bierbühne und ich würde das jetzt gerne öffnen und trinken, damit ich nicht mehr so ein Kratzen habe und ein leckeres Bier im Mund.
Ja, das sind mehrere sehr, sehr gute Gründe. Ich schwenke auch schon mal hier mein bereitgestelltes Glas.
Ach so,
wo ich so einen bereitgestellten Schluck Wasser drinne habe.
Ach, und da kommt wieder ein Guinness?
Nein. Ich feuchte generell meine Gläser an, bevor ich da Flaschen oder Dosenbier reinschütte.
Ich schütte schon.
Was schüttest du denn?
Ein IPA. Und zwar... habe ich mich mal wieder mit First Wiercheck. Ich glaube ja immer, das wird First Wiercheck ausgesprochen, aber ich weiß es nicht. Wie ich gehört habe, ist das gar keine Anlehnung an den Adel, sondern der eine von den, oder der ein Mitgründer heißt Fürst mit Nachnamen. Vielleicht heißt der andere Wiercheck, ich weiß es nicht.
Ja, das ist ja hübsch. Ne? First Wiercheck haben die das auch in Berlin ausgesprochen. Als wir unseren kleinen Berlin-Exkursion gemacht haben, hattest du in der letzten Bar
ja
ein First Wiercheck und da hat der Barmann genau so First Wiercheck gesagt.
Ja, dann habe ich die richtige Ahnung. So spricht man es in Berlin, dann wird das ja wohl stimmen. Die kommen ja aus Berlin. Tatsächlich.
Da werden die Berliner es wissen.
Ja, oder es einfach stark behaupten, genauso wie wir.
Aber welche Sorte hast du da?
Das Gemeine ist ja, dass die immer nicht so viel schreiben. Die haben aber coole Titel und dieses hier heißt Roaring Forties.
Roaring Forties. Also das hört man so normalerweise nicht. In den 40ern, zumindest Anfang der 40er, Anfang bis Mitte der 40er, hatten die meisten Leute auf der Welt was anderes zu tun, als Big Party zu machen. Roaring Twenties, das kennt man.
Genau.
Was ist da gemeint? Doch wohl tatsächlich wohl nicht die 40er, oder?
Ich würde mal auf mich beziehen und auf viele Biertrinker, dass es vielleicht das persönliche Alter ist und nicht das Zeitalter.
Ja.
Wobei, ich habe die 40 Jahre schon durch. Bist du nicht... Du bist doch in den 40ern, ne? Eigentlich müsstest du das trinken.
Ja. Ich bin gerade raus. Also ich bin gerade ein paar Monaten raus. Ja.
Stimmt ja. Ach ja.
Aha, na gut. Aber danke, ja.
Moment. Wenn ich mich recht entsinne, zur Jahr 2000-Wende haben sie doch gesagt, dass das Jahr 2000... noch zum zweiten Jahrtausend gehört und erst das Jahr 2001 zum dritten.
Ja, sonst wäre es ja kein Jahrtausend, sondern ein Jahr 999. Also natürlich
das liegt daran, dass sie es gibt keine Null in der christlichen Zeitrechnung.
Richtig, die Nullung gehört zum Jahrtausend dazu, weil das Jahrtausend mit 1 beginnt und nicht mit 0.
Ja, ziemlich dämlich. Sollten sie doch vorne mal was verändern.
Ja, das ist dämlich, aber man muss auch selten drüber nachdenken eigentlich, ne?
Immer nur zum Jahrtausendwechsel.
Ja, richtig.
Und deswegen ist mein Versuch, dich noch in den 40ern zu verorten, glaube ich, auch gescheitert, weil du hast mit 0 angefangen, ne? Also wie alle Menschen.
Ich war da keine Ausnahme. Also tu vielleicht auch mitunter so, als sei ich ein Nonkonformist und ich zeichne mich auch gerne sehr individualistisch, aber ich bin wie alle, Gordian. Ich bin... einer von euch.
Ja, aber es gibt welche, die auffallen und welche, die nicht so auffallen. Also, das stimmt gar nicht. Es gibt Menschen, die mal hier auffallen und mal dort nicht auffallen. Ich zum Beispiel habe das, ich weiß nicht, ob es was mit Auffallen zu tun hat, aber ich werde gerne. Es gibt doch auf Straßen so Leute, die dich mit Umfragen ködern oder die gleich eine Unterschrift für irgendwas abschwatzen wollen. Ja. Oder die irgendeine Mitgliedschaft, irgendeine Beteiligung, irgendein Begehren unterjubeln wollen. Also sicherlich häufig ehrenwert, oft ja. genug vielleicht auch nicht. Oder ich weiß nicht, ob Geld zu verdienen ist ja auch irgendwie ehrenwert. Und ich habe das Gefühl, dass ich da bevorzugt übersehen werde.
Ach, du wirst häufig nicht gefragt.
Genau. Und ich kenne das ja. Ich kenne das ja, wenn ich durch die Stadt gehe, dann sehe ich ja Werbung wenig. Ich würde nicht sagen nicht, aber ich kriege so wenig Werbung mit, dass ich, wenn mich jemand anders fragt, hier die und die Werbung, also irgendwie darauf Bezug nimmt, und das ist in den letzten 10, 20 Jahren gewesen, bin ich meistens ahnungslos. Also es gibt natürlich Werbung, die sich sehr aufdrängt, der man sich schwer entziehen kann. Aber sehr häufig, wenn da so eine Referenz, was weiß ich, Partygespräch, und dann, ja, das ist doch wie die Werbung damals von da. Dann gucke ich erstmal ein bisschen sparsam. Dann wird die Werbung wie beschrieben und sie scheint eigentlich sehr eindringlich zu sein, aber ich habe die dann manchmal einfach nicht mitbekommen. Nicht immer, aber immer wieder.
Ja.
Und ich habe das manchmal meinen persönlichen Spam oder meinen innerlichen Spamfilter genannt. Und ein bisschen sind so Leute, die einen an der Straße ansprechen, ja auch, die sind ja noch viel mehr Spam als Leute, die einfach nur Plakate aufhängen. Und irgendwie scheint da auch ein Spamfilter eingebaut zu sein. Vielleicht gucke ich da auch immer nur grimmig oder ich weiß nicht was, also dass ich da schon so einen Reflex habe oder sowas. Aber mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich das selten erlebe, weil mir auch andere Leute sagen, oh, da waren wieder die Leute vom Edeka oder keine Ahnung, wo die stehen. Und dann denke ich so, wer war vom Edeka was? Nun bin ich viel mit dem Rad unterwegs und sowieso nicht so leicht catchbar.
Ja, vielleicht einfach bist du einfach zu mobil für die Leute.
Ja, vielleicht, das kann auch sein. Obwohl, zum Thema Werbung kommen wir gleich noch. Ich muss doch was trinken. Du merkst es an meiner Stimme.
Ja, da darf ich kurz mal mein Bier vorstellen.
Ja, ja.
Du darfst mal raten, aber es ist nicht dein erster Impuls und es ist auch nicht der zweite Impuls, wenn du das hier hörst.
Okay, da gibt es nicht so viele. Es gibt dieses Bier mit der Prägung, das ist das.
Also das ist örtlich schon besser, dichter dran als dein erster und dein zweiter Impuls. Aber ich hätte es gewusst, dass dein dritter Impuls ist das Altenmünster. Nein, es ist auch
das kein Altenmünster, genau.
Es ist auch kein Altenmünster, es kommt von viel weiter südlich. Okay. Es kommt aus Franken. Ja. Richtig, genau. Und was kann es da nur sein?
Jetzt kann ich bei den Franken leider nicht so viel. Die Franken haben ganz viele Brauereien.
Ja, aber nur ganz, ganz wenige mit dem Bügelverschluss.
Ach shit. Ja, nee, da bin ich jetzt nicht gut aufgestellt.
macht nichts, das ist eine Spezialfrage. Das Bier kommt aus dem schönen Kulmbach und es ist die eins von der Mönchshofslinie der Kulmbacher Brauerei.
Okay, Kulmbach kenne ich tatsächlich viel zu wenig. Da hast du mich jetzt überrascht. Und die Mönchshofslinie ist sozusagen die irgendwann durch feindliche Übernahme dazu gewonnene Klosterbrauerei, oder?
Es geht tatsächlich auf eine Klosterbrauerei zurück. Mhm. Hübscherweise auf eine Zisterzienser Brauerei. Ja. Das sind ja die, aus denen letztendlich auch die Trappisten hervorgegangen sind durch Reformierung. Mhm. Und die Trappisten sind ja heute noch bekannt für besondere Biere. Ja. Aber die Zisterzienser. Die haben nichts mehr mit dieser Brauerei zu tun. Die wurde, soweit ich weiß, irgendwann im 18. bis 19. Jahrhundert gegründet und seitdem in Familienbesitz. Das ist die Kulmbacher Brauerei. Mhm. Und die ist halt am Mönchshof angesiedelt. Und deshalb ist eins ihrer Biere oder eins ihrer Biere die Mönchshof-Linie. Und von der Linie habe ich hier das Weihnachtsbier. Es ist kein Winterbock. Es ist zwar ein Lager, aber es ist kein Winterbock. Es ist ein Weihnachtsbier oder Festbier. Und ansonsten Mönchshof Standard. Die machen nicht so viel her mit ihren, ui, das ist unser Hopfen oder das ist unsere Gerste. Die schreiben einfach drauf, Gersten, Malz und Hopfen. Und was viele Leute nicht so gerne mögen, weil es auch nicht lecker aussieht, Hopfenextrakt. Aber Hopfenextrakt ist für die Mönchshof Linie total typisch. Also das ist da fast überall drin.
Machen Sie das, um den Hopfengeschmack zu intensivieren? Oder ist das schon im Brauprozess mit drin und ist ganz normal in der Maische?
Die genauen chemischen Vorteile kenne ich nicht, weil ich in Chemie auch nicht so gut bin.
Ja, ich auch nicht.
Der Vorteil bei Hopfenextrakt ist tatsächlich, dass es leichter im späteren Prozess, also nicht in der ursprünglichen Stammwürze drinne ist, sondern später hinzugefügt wird, also reingepüttert wird,
mhm,
ne, und sich dann einfach rückstandsfreier auflöst als eben Pellets oder ganze Hopfen.
Ja, das wird so ein bisschen untergerührt.
Richtig, genau, das wird untergerührt. Aber ich denke, wenn man schon Pellets toleriert, dann kann man auch Hopfenextrakt tolerieren. Aber das ist so eine Glaubensfrage. Da möchte ich mich auch nicht mit dem Kenner streiten. Ne, möchte ich gar nicht. Ich sage aber, Mönzhof habe ich selber kennengelernt vor 10-12 Jahren im Rahmen meines Live-Rollenspiels. Und seitdem gibt es, das ist eins der größten Live-Rollenspiels rein hier in Nordeuropa gewesen, das, ja, Mythodea oder Conquest of Mythodea, die hatten da einen Vertrag mit Mönchshof, und die haben das hier in den Norden gebracht und seitdem ist es hier im Norden erhältlich. Vorher habe ich das nie gesehen, aber seitdem ist es hier erhältlich. Ich denke mal, das hat der Brauerei auch einen richtigen Push gegeben.
Ah, okay. Das ist ja erstaunlich. Man denkt so, Live-Rollenspiele, selbst wenn da ein paar Tausend mitspielen, das ist ja überschaubar, aber das ist doch sehr auch schön für die Brauerei und schön für dich.
Ja, das ist überschaubar. Da waren zwischen 4.000 und 8.000 auf dem Platz,
mhm,
aber auch nahezu eine Woche lang.
Ja.
Und dann auch im Nirgendwo. Also da kannst du nicht einfach mal zum Edeka fahren oder so. Du kannst vom Rollenspielgelände kannst du nicht so unkompliziert runter wie von einem Festivalgelände.
Willst du ja auch gar nicht.
Willst du auch gar nicht, du willst ja da bleiben. Mhm. Und da ist halt der Ausschank, das ist schon das, wo du dich ernährst. Ne? Und zumal die auch ein sehr, sehr nettes Radler haben, wie es da unten heißt. Da gibt es ja keine Alsterwasser wie bei uns.
Das versteht ja keiner.
Ja, wir müssen froh sein, dass sie das nicht Isarwasser nennen. So, ich habe mir das eingeschenkt. Natürlich habe ich jetzt hier die Standard 2 cm Schaum produziert und nicht, wie man bei manchen, also manchmal, wenn ich mir in die Vorbereitung auf meine Biertastings, da schaue ich mir ja manchmal Biertastings auf YouTube an, ne?
Ja.
Und wenn ich da so einen Biertaster sehe, der in ein knochentrockenes Glas so ein Flaschenbier füllt und sich dann wundert, dass er da 5 bis 8 cm Schaum hat und dann sagt, jetzt muss ich mich erstmal durch den Schaum durchtrinken, dann denke ich mir, oder ja, vielleicht solltest du nicht Biertastings machen auf YouTube. Mach lieber irgendwelche Gag-Videos.
Ja,
aber das,
ja, ja.
Das nur als kurzer Shoutout an unsere Mitbierliebhaber.
Da muss ich ja sagen,
auf YouTube.
Ich habe ja viele IPAs oder sowas gerade am Start, die auch nicht immer so stark sprudeln sind, die nicht so eine starke Perlage haben, was mir behagt. Ich bin ja nicht so ein Perlage-Freund, zumindest nicht zu intensiv. Und deswegen habe ich die Probleme mit den ungespülten Gläsern dann auch nicht so sehr. So, bei mir war eine leichte Schaumbildung und jetzt ist nur noch so ein Flaum von Schaum, sagt man das?
Flaum von Schaum ist, du bist heute gut im Wortprägen. Du haust die Dinger raus, also du haust bestimmt noch einen super Titel raus für die Podcast-Folge.
Vielleicht
hier einfach
Flaum
mal so
von Schaum.
En passant.
En passant. Also, ich darf offenbar Wörter prägen, während du vor vielen, vielen Wochen hattest du mal den BWLern verboten, Wörter zu prägen. Wenn sie zum Beispiel Bedarfe erfinden oder sowas.
Ja, da sollten sie sich auch zurückhalten. Ich meine, die Germanisten, die erfinden ja auch nicht irgendwie ein Wirtschaftssystem. Ne?
Ja, auch jetzt schlimmer, weiß ich gar schlimmer nicht, was, wird's auch nicht.
Ja, ich glaube, Marx hat kein BWL studiert.
Nee, der war Philosoph.
Das noch mal.
Und das musst du ja nicht studieren. Genau. Das bist du einfach.
Ja, vielleicht ist das so die Rache der BWLer, dass die sich jetzt an den Geisteswissenschaftlern rächen wollen. Dass die Geisteswissenschaftler so tolle Ökonomien erfunden haben. Und die BWLer geben ihnen das zurück, indem sie einfach Worte erfinden.
Hm, da ist was dran. Aber ich glaube, Marx war, oder die früheren geistigen Größen waren ja immer so universell noch unterwegs. Das kannst ja heute gar nicht mehr sein, wenn du nicht noch, vielleicht wenn du Feierabend geheißen hast. Aber heute, wer weiß.
Schön, Feierabend. Der hat auch mal eine eigene Folge verdient, ne?
Das stimmt. Aber da müsste ich mich noch mal wieder reinlesen. Ich war sehr begeistert, aber bin tatsächlich, ich habe nur noch so Fragmente und Anything Goes alleine, finde ich, reduziert ihn doch ziemlich stark. Aber das ist so sein Schlagwort. Na gut, wollen wir mal anstoßen?
Wir wollen anstoßen. Mein schönes Bernsteinfarben sagt es nicht. Es geht ins Rote.
Meins ist nicht Bernsteinfarben, sondern Mangofarben. Und es riecht auch so.
Ja, da sollten wir anstoßen.
Ah, nee, das ist was anderes. Also. Moment. Das könnte mit Hüll sein. Also mit Melon. Hüll ist der Ort. Hüll Melon, weißt du?
Hüll ist der Ort, Melon ist der Geschmack, ja.
Ja, wobei die nennen die Sorte, glaube ich, den Hopfen nennen sie Hüll Melon. Das hat was davon. Oh ja, ich freue mich schon. Dann sag ich mal, auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist.
Leider nur mit der Dose.
Und was hast du dagegen gehauen?
Die Dose gegen das Glas. Ich trinke ja nicht aus der Dose, aber ich habe hier gerade kein Anstoßglas gehabt. Weil meins das Spannendere ist, beginne ich mal. Es ist ganz trüb, also gefällt mir sehr gut. Und es schmeckt tatsächlich irgendwas zwischen, ja, Pomelo könnte schon sein. Es geht ein bisschen in die Zitrusrichtung. Es hat einen Hauch auch von Melone. Deswegen würde ich fast sagen, ohne dass ich es jetzt weiß, dass da einer der Hopfensorten der Hüll Melon ist. Aber das ist jetzt erstmal arg behauptet. Es steht ja leider nicht auf der Dose. Und es ist tatsächlich, es geht vom ersten Schluck oder so vom Antrunk bis zum Abgang hält sich dieser Geschmack und hat auch, ich glaube, er hat eine kräftige Bitternote, aber die wird sehr gut eingefangen und eingebettet in dieses sehr fruchtige Aroma. Also für mich geht das im Winter wie im Sommer. Aber für viele Menschen wäre das, glaube ich, so ein perfektes Frühlings- und Sommerbier. Wirklich großartig. Also merken, Roaring Forties. Vielleicht auch erst für Leute ab 40, ich weiß es nicht.
Und die Perlage?
Die Perlage ist tatsächlich sehr zurückhaltend, ist so ein feines Kribbeln auf der Zunge. Das zeigt sich nicht nur im Schaum, der sehr zurückhaltend von Anfang an war, trotz ungespülten Glas. Und jetzt im weiteren Verlauf eben nur noch diesen Hauch eines Schaums an der Oberfläche belässt. Wenn ich ein bisschen schüttel, kommt auch gleich wieder ein bisschen mehr, aber wirklich sehr zurückhaltend. Und so eine ganz feine Perlage. So fein und zurückhaltend. Das ist perfekt, wie ich es brauche. So ein bisschen eigentlich wie ein mussierender Wein. Ein bisschen stärker schon, aber so in die Richtung. Großartig.
Was ist denn mussieren?
Ein mussierender Wein ist ein Wein mit Perlage. Also ein leicht perlender Wein. Bei Weinen, also ein Sekt ist natürlich immer mussierend, also der sprudelt ja schon. Aber ein normaler Wein, der von sich aus ein leichtes Kohlendioxidentweichen entwickelt, der nennt sich mussierend. Mussierend ist wahrscheinlich französisch für blubbern.
Okay. Ah, verstehe. Also und das sowas ist dann erwünscht.
Das ist dann erwünscht. Also es gibt, gute Frage, es gibt natürlich auch mussierende Weine, die erst seit kurzem mussieren und die das letzte halbe Jahr noch nicht mussierten. Das ist dann nicht erwünscht. Also das kann auch mal ein Zeichen sein von, hier stimmt was nicht. Aber wenn du einen Wein hast, der geplant mussiert, dann ist das erwünscht und dann schmeckt das auch völlig in Ordnung. Aber es gibt auch manchmal Fehlentwicklung beim Wein, wenn der irgendwie kippt, dass er dann auch anfängt zu mussieren. Und das ist dann natürlich kein gutes Zeichen und nicht erwünscht. Aber erzähl du doch mal von deinem Bier jetzt.
Die Perlage ist sehr zurückhaltend. Es ist das, was man ein schweres Bier nennt. Mhm. Dieser kerngesunde Rotstich. Mhm. Ne? Wie man es auch von winterlichen Bieren eigentlich zu erwarten hat. Die eher sich an die gemütlicheren Farben anlehnen, üblicherweise. Wobei die meisten Winterbiere ja eigentlich auch Winterbock heißen oder Weihnachtsbock.
Ne? Das ja, aber ist ja es das gibt ja auch Winterbiere, die entsprechende Würzung haben. Ist das irgendwie gewürzt?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt gerade im Norden, in Skandinavien, da haben wir ja die Winterbiere, die Julbricks, die dann tatsächlich nochmal gewürzt sind. Oder auch deutsche Crafter machen das natürlich auch gerne. Die tun dann ein bisschen was Winterliches rein, Koriander oder Zimt oder so. Mhm. Das liegt hier gar nicht vor. Das ist ein geradeaus Bier. Vom Stil her würde ich das Festbier nennen. Mhm. Sehr sanft, sehr süffig, aber trotzdem sehr schwer. Sehr angenehme 5,6%. Also es hat seinen Anspruch. Ja, ja. Und ja, das ist, wie es auf dem Fest sein soll, ne? Also man soll schnell betrunken werden, ohne zu oft auf Klo zu müssen.
Genial.
Ja, ich glaube, das ist der Sinn von Festbier.
Ach so, okay, dann sind aber viele IPAs auch Festbiere. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Prozent ich hier habe. Bei IPA kann das ja, es gibt ja wirklich leichte und richtig schwere IPAs. Mhm. 6,2% ist ja auch schon ganz gut.
Mhm. Das ist auch schon, gesundes Volumenprozentanteil.
Genau. Aber unser Ziel ist ja gar nicht irgendwie den Trunkenheitszustand zu erreichen, sondern den Geschmack zu ehren.
Das Schöne bei diesem Bier ist, was heißt das Schöne? Das Kennzeichen dieses Bieres ist, der Geschmack ändert sich nicht. Der Abgang ist nicht anders als der Zugang. Na, und ich habe jetzt auch schon ein paar Grad hinzugewonnen, indem ich eben diesen breiten Krug, ich trinke es aus einem Krug einer anderen bayerischen Brauerei, aus einem hohen Stielglas mit einer mit viel Fläche, wo ich anfassen kann, wodurch das schnell wärmer wird. Ja. Und da ändert sich der Geschmack auch nicht wesentlich. Also es ist ein durch und durch konstantes Bier.
Ein gutes Zeichen, ja. Gerade wenn ein Bier eben nicht so stark gehopft ist und dadurch einen vielleicht einheitlichen Geschmack von ersten Antrunk, ich weiß nicht, wie der erste Schluck heißt.
Aber Antrunk ist ein guter Name dafür, ja.
Bis zum Abgang irgendwie kannst du mit Hopfen das wahrscheinlich eher ermöglichen, das einheitlich oder kontinuierlich den Geschmack zu halten und auch in der Temperatur. Aber wenn du ein Bier hast ohne intensive Hopfen, obwohl vielleicht bringen die Hopfenextrakte da auch irgendeinen Effekt. Das könnte natürlich schon sein. Dann hast du natürlich viel mehr Spielraum der Geschmacksentwicklung während eines Schlucks und auch während das länger steht. Also insofern ein gutes Zeichen für so ein, ich sag mal, stabiles Bier. Hm? Und wenn es dir dann noch gut schmeckt, ja?
Ja, ich bin der Marke auch grundsätzlich zugetan. Ich finde, Mainzhof macht vieles richtig. Ich trinke auch gerne da mal, wenn sie Sachen auf den Markt bringen, oder ich trinke mich da gerne durch ihre verschiedenen Biere durch. Das sind immer besondere Biere. Die haben gutes Kellerbier, die haben ein gutes Landbier, die haben dieses Zeugel, was vor ein paar Jahren mal so richtig reingeschlagen hat. Also Mönchshof ist rundum, also wenn ich in den südlicheren Gefilden kapere und nicht bis zu Maisals durchkomme, dann greife ich gerne mal zu einem Mönchshof. Ein Vorteil ist, die sind ziemlich weiträumig erhältlich.
Sind die auch in diesen etwas gedrungenen Flaschen? Nee, du hast jetzt eine Beugelbuddelflasche.
Das sind immer 0,5er Flaschen.
Ah, okay.
Die sind nicht gedrungen, nee, die sind lang und schlank. Also es ist nicht dieses alten Münstermaß, es ist ein langes, schlankes Maß.
Da muss ich, glaube ich, einfach mal die Augen aufmachen und nicht nur immer bei den Craft angucken. Die sind im ganz normalen Bierregal in der Sparte vielleicht eher südliche Biere, nehme ich an.
Die sind im ganz normalen Bierregal, aber nicht bei den Dutzend Bieren, sondern immer schon bei den kleineren. Da stehen sie immer rum, ja.
Okay.
Kennzeichen von Craft-Bieren ist aber, dass sie sich im Glas verändern, gerade bei Wärme. Was macht denn dein Via-Check da jetzt?
Nee, das, na gut, es wird nicht besonders warm. Ich habe es im Stout-Glas. Und da hält sich die Temperatur ganz gut und es schmeckt, ja, vielleicht sogar noch fruchtiger, wenn jetzt die Temperatur etwas steigt. Oh ja, super. Ach, ich bin ja so ein IPA-Junkie, also.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich auch. Also das IPA ist eine Fülle, also eine Palette an Bieren, für die ich sehr dankbar bin.
Da komme ich doch nochmal auf eine Sache, bevor ich das Thema Marketing-Umfrage und Werbung nochmal anspreche.
Ja.
Ich habe auf der Recherche nach Museen in Hamburg, so, wo kann man mal hingehen oder was haben auch zufällig meine Eltern mal mit uns vor, habe ich mich auf den Seiten der Ballinstadt, das ist das immer noch recht junge Auswanderermuseum in Hamburg. Hamburg war ja gerade im 19. Jahrhundert eine der beiden wichtigen Auswandererstädte neben Bremerhaven. Während meine Familie, glaube ich, der Auswandererzweig über Bremerhaven gegangen ist, das war auch ein entfernterer Zweig von uns, ist hier in Hamburg jetzt eben die Ballinstadt und das soll demnächst ein Besuchsziel sein. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und die hatten ja, was wir damals auch gesehen hatten, bei der Hamburg Bier Week, 2022 sich als Event-Location so ein bisschen präsentiert und die hatten dazu auch eine Ausstellung. Haben wir gar nicht wahrgenommen irgendwie. Das habe ich erst im Nachgang so richtig kapiert, dass da auch eine Ausstellung zum Thema ist. Und da waren auch die verschiedenen Craft-Beer-Anbieter durchaus sehr engagiert mit vertreten. Also haben da irgendwie Tastings gemacht oder andere Events. Und ich habe vor kurzem dann auch noch, das passt gut in Zusammenhang, beim Hamburger Podcast Hopcast, also mit H Hopcast, das ist der Hopfen-Podcast, das erste Mal reingehört. Das hatte ich mir schon lange vorgenommen, aber meine Liste im Podcatcher ist immer sehr lang, so dass ich sage, naja, das ist jetzt nicht dringend, das ist dringender. Und dann gehen so weiche Themen wie so ein Hopfen-Podcast aus Hamburg eher nach hinten und unter. Aber die habe ich jetzt letztens dann tatsächlich mal gehört. Ich weiß gar nicht, die wievielte Folge, aber ich fand das... Das Moderationsduo war so ein bisschen, wie soll ich sagen, es wirkte so uneingespielt, aber vielleicht war das, das hängt ja auch immer von der Tagesform ab. Das ist ein Mann und eine Frau. Sie moderiert so ganz engagiert und er war so ein bisschen, stoffelig wäre jetzt zu viel gesagt, aber er war so ein bisschen zurückhaltend und das wirkte irgendwie so, ja, da kam eine überschwängliche Frage und er sagte so, ja. Und dann dachte ich so, aber daran will ich es nicht festmachen. Die hatten einen Menschen im Interview. Wie hieß denn der noch? Ach so, ich weiß. Peter Eichhorn hieß der, glaube ich.
Peter Eichhorn in Berlin. Wir sollten mal Peter Eichhorn in Berlin besuchen. Ja, genau, das hast du mir aufgeschrieben. Ich gehe also davon aus, dass Peter Eichhorn wahrscheinlich interessanter war als der Co-Moderator.
Ja, ich will den jetzt nicht so hart angehen, nur weil ich so einen Ersteindruck hatte, wo ich dachte, oh, heute hast du aber nicht deinen besten Tag. Hoffentlich.
Es kann ja sein, dass die eine gewisse Rollenverteilung haben. Also das...
Ich bleib auf jeden Fall dran.
Ja, mach mal.
Ja, denn tatsächlich haben die ganz klar im Fokus, dass sie Leute aufsuchen, die sich mit Hopfenbier etc. eben auskennen.
Mit Hopfenbier auskennen?
Mit Hopfen, Bier.
Ach so, okay. Ja, ich dachte schon, Hopfenbier ist mir da die Erfindung einer neuen Bierart entgangen.
Naja, das Bier bei der Whiskyherstellung, also das sogenannte Bier, heißt ja auch Bier und ist noch ganz ohne, also was heißt, und ist ganz ohne Hopfen. Will aber auch, glaube ich, keiner trinken. Das wäre dann reines Gerstenbier. Egal.
Ja.
Und der hat sehr engagiert über sich und seine Themen so erzählt und was. Er kommt ursprünglich aus den Spirituosen und ist Ende der Nuller, also kurz bevor wir unsere Erweckung hatten, will ich mal so sagen, ist er auf Craft Beer aufmerksam geworden und hat sich da sehr schnell reingesteigert und schlau gemacht und ist kann auf jeden Fall mit viel Expertise aufwarten. Und er hat nämlich mal dargestellt, wie so Deutschland als das Bierland relativ spät auf das Craft-Bier-Thema und auf interessante Bierentwicklung aufgesprungen sind.
Ja.
Und gleichzeitig eben diese Sache mit dem Auswanderermuseum. Also, um mal den Bogen zu ziehen. Der Adolphus Busch war ein Auswanderer oder vielleicht auch Nachfahre von ein Auswanderer aus Deutschland. Und das ist, wenn du Busch hörst, denkst du, Busch kenne ich doch. Genau,
das ist Anheuser-Busch. Ja, klar, das war die Präsidentenfamilie. Ach so, Anheuser-Busch, ja.
Ja, mit SCH. Ja.
Okay.
Kann natürlich sein, dass es mittlerweile auch nur noch ein SH hat, das keine Ahnung. Aber da ging es um einen Bierhersteller. Und das war einer der wichtigen Bierhersteller schon früh in den USA. Aber Deutschland hat tatsächlich durch seine Auswanderer in China, das Tsingtao, in Namibia, das Windhoek-Lager, in verschiedensten, ich glaube selbst das Estrella, wenn ich das richtig im Kopf habe, war von deutscher Prägung, also das Spanische. Aha. Und so haben die deutschen Auswanderer viel Bierkultur in die Welt getragen. Und das ist offenbar mit ein wesentlicher Punkt, warum das Lager, nicht das Pilz, das Lager, denn das war ja aus dem 19. Jahrhundert, der vorherrschende Bierstil weltweit ist.
Und überhaupt diesen Namen hat.
Stimmt.
Weil Lager ist nämlich ein deutsches Wort. Ja, richtig.
Ja, deutsches Wort, genau. Und das fand ich erstmal so ganz spannend. Und dann müssen wir natürlich gucken, da sind, können wir so hart sagen, da sind die viele Länder dann stehen geblieben. Und dann haben wir natürlich in den USA auch noch eine erschütternde Zeit der Prohibition. wo Aha. Alkohol ja ganz verboten war, auch Bier. Und nach der Prohibition war zwar dies und das erlaubt, aber alles sehr eingeschränkt. Und die, ich glaube, Alkohol darf ja nur in bestimmten Läden verkauft werden, wenn ich das richtig im Sinn habe.
Ja, und nicht auf der Straße verzehrt werden.
Genau, alles sehr reglementiert. Und das Bier in den USA blieb nach der Prohibition sehr dünn. Das ist also,
ja.
Unser eins nennt das ja etwas abfällig Leckbier. Wenn wir zum Beispiel ein, was sind denn die klassischen Biere? Anheuser-Busch ist ja nur eine Brauerei, aber die haben...
Miller's, Coors, Budweiser.
Budweiser, das Bud ist zum Beispiel so ein typischer Vertreter. Das Miller's finde ich sogar noch einigermaßen gelungen für ein leichtes Bier. Wobei meine Erinnerung bezieht sich auf ein Live-Rollenspiel im Western-Genre. Da passte das vielleicht auch inhaltlich einfach.
Da war ich auch dabei, glaube ich.
Ja. Da gab es Miller's und die... Die Kronkorken waren aufschraubbar, was ich glaube, das haben die sich patentieren lassen, deswegen gibt's das nur bei einzelnen Anbietern. Das fand ich damals sehr praktisch, weil ich keinen Öffner dabei hatte. Und hin und wieder ertappe ich mich, dass ich meinen Kronkorken aufdrehen will und dann meine Hand so ein bisschen dagegen protestiert, weil es nicht geht. Also andere Länder hatten eine viel größere Not, einen viel größeren Schmerz in den 50ern, 60ern, weil das Bier dort wirklich lausig war. Man musste das ja offenbar trinken, denn was anderes, also Bier trinkt man einfach, aber es war kein Vergnügen. Und dann gab es die Öffnung, wir haben immer Reagan irgendwie vorgeschoben, aber der Act war von 78, 79, das muss Carter gewesen sein.
Wir haben immer gesagt Carter.
Achso, ich dachte, wir hätten mal Reagan gesagt. Okay, genau. Carter hatte dann die Situation unter anderem fürs Bierbrauen liberalisiert. Und seitdem gab es tatsächlich langsam aufkommt, aber dann doch mit ziemlichem Boom und Wumms, so eine Bierbrauerszene, weil die nämlich gesagt haben, das, was es auf dem großen Markt von den großen Brauereien gibt, das können wir besser. Und das muss man ja auch sagen. Das heißt, die haben aus der Not heraus ganz tolle Erfindungen gemacht und gleichzeitig, und ich weiß nicht, ob es auch mit der Liberalisierung zu tun hat, war der Drang, neue Hopfensorten zu entwickeln und damit rum zu experimentieren, plötzlich ganz wichtig.
Ja, und dann sind die Hopfensorten ja auch unglaublich durch die Decke gegangen, während in den 80ern das so ungefähr 60 Hopfensorten gab, die für überhaupt Bier in Frage kamen, für Bier kultiviert waren, sind das jetzt über an die 300, glaube ich.
Fast 300, irgendwie so. Und es werden ja immer kontinuierlich mehr.
Übrigens in der Entwicklung ganz weit vorne sind ja tatsächlich zwei Biergebiete und in einem gibt es ja sogar so ein Forschungsstudio, das weltweit bekannt ist für seine Hopfensorten in der Hallertau, nämlich dieses...
Du meinst Hüll.
Ich meine Hüll, ja. Richtig.
Hüll ist tatsächlich ein Hopfenforschungszentrum und die entwickeln auch die forschen nicht nur am Hopfen, sondern entwickeln auch weiter und das ist richtig so eine Zuchtstation für Aromahopfen unter anderem, ja.
Und da kommen wieder unsere Hopfen-Pellets und unsere Hopfen-Extrakte ins Spiel, denn Hopfen ist nicht ohne weiteres zu verpflanzen. Also Hopfensorten gibt es in wenigen Ländern. Also es gibt Hopfensorten, die gibt es in 3, 4 oder 5 Ländern.
Ja.
Aber die meisten Hopfensorten gibt es nur in einem Land, die wachsen überhaupt auch nur an einem Gebiet. Genau, die sind nicht ohne weiteres in die ganze Welt zu exportieren. Die muss man schon als Pellets oder als Hopfenextrakt um die Welt fahren. So haben diese beiden Produkte eben ihre Berechtigung. Also jemand, der sich hinstellt und sagt, Hopfen, das darf bei mir nicht als Pellet, das darf bei mir nicht als Extrakt ins Bier, der enthält sich vieler Hopfenerfahrungen vor. Ne? Weil er dann einfach in Amerika nur diverse C-Hops findet.
Ja, aber das ist natürlich durchaus ein Ansatz, wenn du das so betreibst, dann bist du ja so in dem Regionalitätsstil, dass du einfach sagst, ich will lokal, regionale Hopfen und nur die genießen. Und dann wird es natürlich interessant, dass die Hopfenanbaugebiete in Deutschland auch sich den Aromahopfen geöffnet haben und da eben auch ganz viel passiert. Aber die C-Hops kommen bevorzugt meines Wissens aus den USA und nur wenige sind auch international zugänglich.
Ja. Apropos regional, das ist ja etwas, ich weiß nicht, ob der Herr Engelhardt, Peter Engelhardt?
Peter Eichhorn, meinst du?
Peter Eichhorn, genau. Wie er das erzählt hat, aber meine persönliche Theorie, wie ich das bisher immer gedacht habe, war, in Deutschland gibt es halt, also wenn du sagst, ich will regionale Produkte trinken, dann hast du gerade beim Bier keine Schwierigkeiten.
Genau.
Du findest in jeder Region, in jedem Landkreis steht in Deutschland eine Brauerei.
Ja, auch wenn das große Brauereisterben, dürfen wir nicht verschweigen, aber es gibt gerade im Süden immer noch eine große Vielzahl an Brauereien. Oder teilweise auch Brauereien, die dann in Konzerne aufgenommen wurden, aber trotzdem weiter noch als Brauerei bestehen. Was weiß ich.
Ja.
Und Astra trotzdem, ist immer noch ein Bierstil, der immer noch betrieben wird, obwohl das Holzen ist und Holzen gehört wieder zu, war das InBev? Ich weiß es nicht mehr. Also, oder Anheuser-Busch. Karlsberg. Holzen gehört zu Karlsberg.
Ja, ne? Der von den drei Großen ja immer noch der kleinste und sympathischste ist.
Und außerdem fast regional.
Und fast regional, richtig. Sozusagen Nordeuropa.
Ja, ob ich regional nach Bayern fahre oder nach Dänemark oder Schweden?
Karlsberg ist Dänemark, Kopenhagen, ja. Genau gesagt. Da ist die Karlsberg-Brauerei mit so einem Elefanten vorm Tor, worauf sich das Elefantbier bezieht.
Ja, ich entsinne
mich. Warum der da steht, weiß ich auch nicht. Aber das ist so ein Elefant, der hat so einen Fuß auf einer Kugel. Das ist so der Eingang von der Karlsberg-Brauerei. Was ich sagen wollte ist, auch wenn die Brauerei, also die kleine Brauerei unter einem großen Mutterkonzern geschlüpft ist, ist es trotzdem ja immer noch eine regionale Brauerei. Meistens regionale Gerste, regionalen Hopfen. Naja, regionaler Hopfen ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber regionale Gerste, regionales Wasser. Mhm. Und die Leute, die da arbeiten, kommen auch aus der Region. Und im Idealfall ist das Bier sogar noch nach der Region benannt. Also ja, dieses regionale, ich will nah, ich will regional trinken, ich will wissen, wo es herkommt, im Idealfall, das hast du hier in Deutschland ja sowieso. Da brauchst du nicht die Rückbesinnung, da brauchst du keine Crafter, die kommen und sagen, wir machen jetzt aber regional.
Genau, das ist der Punkt.
Ah, das hat, okay.
Ja, du schlägst genau in die gleiche Kerbe.
Ja.
Wir hatten nicht diese Vielfalt an Bierstilen, wir haben nicht diese Experimentierwut gehabt, aber wir hatten viele Biere von vielen Brauereien, auch alle ein bisschen unterschiedlich, natürlich sehr in ihrem regionalen Stil verhaftet. Pilsener hier im Norden, im Süden eher das Helle, dazwischen irgendwie noch Lager, im Westen gab es dann bevorzugt das Kölsch und das Alt, ich weiß nicht, was da vorherrscht, möchte auch jetzt keinen Streit anzetteln und so, dann gab es noch das Weißbier und so. Und damit waren alle irgendwie zufrieden, konnte man ja trinken. Man musste da keine große Philosophie draus machen, das war alles gut. Denn Biere in Deutschland waren schon sehr lange auf sehr hohem Niveau. Auch wenn du feststellen konntest, das wurde immer mehr vereinheitlicht und dadurch langweiliger, waren die Biere ja nicht schlecht. Wir haben natürlich, geschmacklich gibt es immer Biere, von denen du sagst, nee, die gefallen mir nicht so oder die schmecken mir nicht so, aber das sind ja alles Biere von Qualität. Und das war in den USA und auch in manch anderen Ländern nicht so. Und deswegen war da die Not groß, der Schmerz groß und da hat es dann, als es möglich war, eine massive Bewegung gegeben, wo hier gar nicht der Bedarf so leicht zu wecken gewesen wäre, wenn dieser Hype nicht da gewesen wäre aus den USA. Das heißt, wir brauchten, um selber Craft Beer interessant zu finden, brauchten wir erstmal jemanden, der das richtig pusht. Und da ist natürlich so ein Land, was leidet und dann etwas hervorbringt, durchaus ein Innovator. Natürlich musst du auch noch sagen, in den USA hast du dann auch noch eher sowas wie Innovation und Bereitschaft, ins Risiko zu gehen. Das kann man ja schon sagen, dass es in den USA eher gegeben ist als hier.
Ja, das ist dieses risikofreudige Unternehmerische, ne?
Genau. Und so ist dann die Craft-Beer-Welle erst, also wir sozusagen als die Biernation sind so ein bisschen eingeschlafen. Das ist so ein bisschen wie beim Auto. Also wir haben viele tolle Autos gemacht, aber bei den E-Autos haben wir es verschlafen. Und jetzt kommen die dann von woanders. Und dann kommen hier natürlich auch langsam E-Autos aus Deutschland, aus Europa, aber eben langsam. Und das Ganze ist trotzdem wahnsinnig interessant, weil wir beim Bier uns viel leichter, also Biere brauen ist offenbar leichter als Autos bauen, weiß ich nicht, aber nehme ich mal an. Und das ist genau der Impuls, der hier auch viele Brauereien dann ja hervorgebracht hat. Und deswegen hat sozusagen die Ursprungsbiernation, um es mal so in den Raum zu stellen, ich will gar nicht sagen, dass andere Länder nicht auch schon sehr bierige Traditionen haben, hat jetzt diesen neuen Impuls aufgegriffen und wieder eine Biervielfalt bekommen, die wirklich grandios ist.
Ja, das, ich finde, da stehen wir recht gut da.
Wir sind noch am Anfang, ne? Wir sind spät.
Ich sehe das aus der Verbraucherperspektive. Ich muss noch eine, ich weiß gar nicht, ob er das auch so erwähnt hat. Also, es stimmt zwar, weit verbreitet war auch damals schon, also vor der Kraftbier-Halbwelle, das Pils, das Pilsener. Also hier im Norden das Pilsener, im Süden das Helle und im Westen mehr so das Alt, beziehungsweise die Abart davon, das Kölsch. Das stimmt. Mhm. Aber wenn man sich so ein bisschen umgeguckt hat, hatte man auch damals in den 80ern, in den frühen 90ern, die Möglichkeit, sich andere Biere zu besorgen. Das war zwar ein bisschen komplex, es gab noch keinen Internethandel oder so, aber ich selbst, ich bin ja im Schleswig-Holstein aufgewachsen an der Westküste, ja. Und wir haben schon in der Oberstufe die ersten Leute, die da ein Auto hatten oder große Brüder oder so, die wurden dann ab und zu mal losgeschickt an die dänische Grenze, um so ein paar dänische Biere zu kaufen.
Mhm.
Gerade zu Weihnachten erinnere ich mich noch, wie die ganze Klasse zusammengelegt hat, um dann ein paar Paletten Julebrück, also das ist von Tuborg das Weihnachtsbier, was sie jede Weihnachten auflegen, was es nur von Anfang Dezember bis Ende Dezember oder von Mitte November bis Ende Dezember gibt. Das ist so ein Weihnachtsbier, auch nicht nach deutschem Reinheitsgebot, sondern da ist auch so was reingemischt. Ich hatte dir, glaube ich, mal ein, zwei Dosen geschenkt.
Ja, wunderbar, ja.
Das ist also gerade das klassische Winter, Saisonbier.
Mhm.
Ja, das passt hervorragend zum Winter. Also da habe ich schon die Möglichkeiten gehabt, mir andere Biere zu besorgen. Oder als wir dann später von Live-Rollenspiel eingenommen wurden und die das tolle Tanzzäpfle von Rothaus aus Freiburg kennenlernten. Was ja eigentlich auch schon...
Das gab es auch schon vorher in Hamburg. Das hatte ich schon vorher tatsächlich kennengelernt. Das war auch ein ganz anderes Bier, was eben aus dem Südwesten kommt, ja. Oder, du hast völlig recht, also dänische Biere waren durchaus beliebt. Oder du musst auch nur mal daran denken, dass wir saisonale Biersorten haben. Bekannt ist natürlich das Maibock, aber überhaupt diese ganze Bock-Tradition. Da war ja auch schon ganz
richtig
viel drin.
Stimmt, das ist ja auch, das ist jetzt nicht mit der Vielfalt des Kraftbiermarktes zu vergleichen. Aber es atmet in gewisser Weise denselben Spirit, finde ich.
Ja. Und da wird es dann eben saisonal und regional. Das wird sehr spannend. Also du kannst ja trotzdem Tannenzäpfle kaufen und für US-Verhältnisse bist du immer noch regional. Ist ja nur
so
1000 Kilometer
schon,
weit weg.
Ja.
Nicht mal, ja.
Genau. So wie unsere Marktführer, unsere 10 großen Brauereien mit ihren 50, 60 Millionen Hektolitern in den USA als Microbreweries durchgehen.
Genau. Und alle anderen sowieso. Also ich glaube nicht Micro,
richtig.
Aber zumindest sind die keine großen, ernstzunehmenden Brauereien.
Hm? Nein.
Ja, das
nein.
Ist schon heftig.
Ich habe noch was ganz anderes.
Ich digitalisiere mit dir ja schon zusammen seit circa 10 Jahren Fanzines.
Das ist richtig.
Da gab es einen neuen Impuls. Also wir haben das ja zugunsten des Podcasts so ein bisschen einschlafen lassen. Aber vor ein paar Tagen meldete sich jemand und sagte, hallo, ich bin halt so ein alter Fanziner-Fan.
Ja.
Aber der wiederum steht in Kontakt mit diversen Leuten, die ich halt von früher noch kenne. Oder zumindest, doch, ich glaube, die meisten kannte ich. Und die wiederum haben Kontakte zu anderen Leuten aus der alten Fanziner-Szene.
Ja.
Da tat sich dann plötzlich so eine potenziell große Gruppe auf, die das Fanzine-Archiv oder die haben halt irgendwie auch vor, auf jeden Fall Fanzines zu scannen, um sie halt zu erhalten. Die wissen noch nicht so genau, oder was heißt die, ich bin jetzt irgendwie Teil der Gruppe, aber der ursprüngliche Gedanke war halt erstmal, sie zu erhalten und zu bewahren, dass sie nicht verloren gehen oder vergessen werden in irgendwelchen Kellern oder Dachböden. Unser Ansatz war ja immer schon, möglichst die Zugänglichmachung und dort, wo das halt nicht geht, wenigstens das Zugänglichmachen der Metadaten und so ein Gefühl für das Fancy zu entwickeln. Das heißt, das möglichst auch optisch oder, na gut, haptisch nicht, aber so ein Gefühl für die Struktur eines Fancys zu haben. Und die gehen eher halt in dieses Bewahren. Ja, das fand ich extrem spannend. Und ich sagte, ich bin bei allen mit dabei. Das sind doch sowieso die Sachen, die ich ständig mache, ist halt falsch. Die ich halt 2 Jahre lang habe weitestgehend schleifen lassen. Ich hatte jetzt in letzter Zeit tatsächlich vereinzelt Kontakte mit der Website Fanzine-Archiv. Das ist ja so eine Wikia-Site oder heute heißt es fandom.org. Org, weiß ich gar nicht.
Ich glaube, Fandom.com ist das.
Com ist ja kommerziell, weil es ist doch von dem Wikipedia-Gründer Jimbo Wales. Jimmy Wales, Jimbo Wales, okay, egal.
Also seine Freundin nennt ihn Jimbo.
Ich glaube, er hat mit Wikia doch versucht, eine kommerzielle Plattform einzurichten, was ja auch auf gewisse Weise klappt. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie ist auch wirkmächtig und dadurch funktioniert die Werbung dort auch. Denn ich glaube, die Fandom-Bereiche, in denen, also Fanzine-Archiv ist, oder Rollenspiel-Fanzines der 80er und 90er sind echt ein eher unwichtiger Bereich, glaube ich, in diesen Seiten. Aber ja, da gibt's ja sehr starke Fanschaften, Fandoms zur heute aktiven, was weiß ich, Harry Potter, Star Wars, Star Trek, aber auch viele mehr fremde Welten zu irgendwelchen Videogames oder Computergames. Es gibt so viele Welten, die man nicht kennt, die sind da fein ziseliert in tausende von irgendwelchen Wiki-Seiten aufgedröselt und alles schön dargelegt. Und immer wenn man was zu einem Fandom wissen will oder irgendwas, zum Beispiel, wer war denn eigentlich der 7. Charakter in der 3. Reihe im 29. Band von Harry Potter, dann musst du da einfach nachgucken und dich ein bisschen durchklicken und du findest alles. Und wahrscheinlich findest du da noch seine Historie und seinen Stammbaum und was er in den anderen drei Bänden, in denen er auch noch eine Nebenrolle hatte, auch macht. Naja, das ist dieses Internet, wo man immer alles findet. Also da ist Wikia echt ganz groß.
Die Wikia ist ganz groß. Wikia heißt ja auch schnell, also auf Hawaiianisch.
Wiki heißt das.
Hm? Wiki.
Sie haben gerne diese Doppelworte.
Stimmt, fällt mir in den Liedern auch immer auf. Das bedeutet also, dass Dinge schnell passieren, dass Dinge schnell hinzugefügt werden. Ob die nun auch immer so stimmen, ist eine andere Frage. Aber das ist ja auch nicht das, worum es geht. Es geht darum, etwas aufzubauen und man verlässt sich bei der Richtigkeit meistens ja auf diese sogenannte Schwarmintelligenz.
Wo man ja auch immer denkt, ist der Schwarm eigentlich so intelligent wie sein schwächstes Glied? Aber tatsächlich, es gibt die Schwarmintelligenz und passend dazu wurde ja auch die Schwarmdummheit entwickelt oder als Begrifflichkeit dann irgendwann geprägt. Aber die Schwarmintelligenz sollte man trotzdem immer noch nicht unterschätzen, gerade wenn sich wenn sich der Schwarm dann irgendwie eine Struktur schafft. Ich glaube, diese Checks and Balances, die es hier in der Wikipedia gibt, die sind manchmal ein bisschen extrem und verschrecken auch, glaube ich, potenzielle Neulinge, haben aber sich einigermaßen bewährt. Zumindest ist das Ergebnis, die heutige Wikipedia, ganz akzeptabel, würde ich sagen.
Für ein Freiwilligenprojekt, wo jeder nur hinzufügt, wenn er gerade Lust hat, und zwar auch das, von dem er gerade meint, dass es wesentlich oder bewahrenswert ist, ist das die Wikipedia sensationell.
Ja.
Und auch unvergleichlich. Ja, Neulinge abschrecken, das stimmt schon. Man darf da aber auch nicht mit dieser Barrierefreiheit des Internets rangehen. Na? Das Internet ist natürlich willkommen. Das geht immer alles sofort und super schnell und barrierefrei. Ich habe mich gerade wegen der Planung von so einem größeren Online-Projekt, was wir anpeilen, habe ich mich gerade mit einigen auseinandergesetzt und da ging es auch um, nee, wir machen das auf der einfachstmöglichen Plattform. Wir machen das nicht auf der besten Plattform und auch nicht auf der datenmäßig sichersten Plattform. Wir machen das auf der Plattform, die im Browser geht, wo du einfach anschaltest und drin bist, weil sonst machen die Leute nicht mit. Na?
Das klingt nach Zoom.
Nee, das ist Discord, ist das.
Es gibt halt Plattformen, die bestechen durch Einfachheit und dadurch auch Usability. Und dann ist den Leuten auch die Sicherheit und so erstmal echt völlig egal. Und ja, später wundern sie sich dann, warum ihre Daten eigentlich an Orten zu finden sind, die sie nicht erwartet hatten.
Richtig, stimmt. Und diese Maßstäbe des barrierefreien, sofort dabei sein, sofort mitmachen, sofort Wirksamkeit entfalten können, das darf man bei Wikipedia einfach nicht anlegen. Denn sonst wäre es ein Message-Board, so wie 4chan, 8chan. Und das sind ja diese Boarde, aus denen, aus denen Bewegungen entstehen, die
Kapitole stürmen.
Kapitole stürmen, richtig, genau. Also um effizient Checks and Balances haben zu können, muss so eine gewisse, nicht im Moment, du musst erstmal dies machen und das machen und das machen und das machen und das machen und dann ein bisschen abwarten und dann nochmal das machen und dann nochmal ein bisschen abwarten und dann kannst du vielleicht irgendwann mal mitmachen. Muss man halt haben.
Ja und nein, denn grundsätzlich ist ein Wiki ja genau das Gegenteil. Ein Wiki, wenn du zugelassen bist, wenn du einen Account hast, bei Wikipedia bist du ja auch nicht mal verpflichtet, einen Account zu haben. Das ist ja auch das wirklich Bestechende und zunächst erstmal auch total Überraschende. Aber eben auch da ist die Barriere bewusst niedrig gesetzt. Und wenn du dann da einsteigst, wirst du durch die Wiki-Struktur, das Ganze ist erstmal einfach, also gerade die frühe Wikipedia, wirst du ja wirklich eingeladen, schnell dabei zu sein und mitzumachen und dich zu engagieren. Und infolgedessen, dass es halt so einfach war, hat es natürlich auch teilweise merkwürdige Leute oder missbräuchlich herangehende Leute angelockt und dann dazu geführt, dass die Wikipedia sich in Selbstorganisation Strukturen geschaffen hat, die zu diesen Checks and Balances wurden. Das ist ja tatsächlich erst entstanden im Laufe der Zeit.
Richtig, und heutzutage hört man halt, es sei nicht einladend gegenüber Neubenutzern. Mhm. Die großen Strategien, die derzeit gefahren werden, hinter der Wikipedia steckt ja die Wikimedia, also eine große globale Organisation,
ja.
die auch merged, also die auch Kooperationen hat mit links und rechts und auch personellen Austausch mit Google zum Beispiel. Also es gibt Leute, die gehen von der Wikipedia zu Google, dann sind sie ein bisschen bei Google, dann kommen sie wieder zurück zur Wikipedia.
Wie Danny.
Auch Leute wie Danny, genau, ja, richtig. Ja. Und diese Wikimedia hat große Strategien, wie schaffen wir es, mehr Leute in die Wikipedia, also zur Mitarbeit in die Wikipedia einzuladen.
Ja.
So.
Ja.
Und das liegt halt daran, dass, weil gemerkt wird, dass die Wikipedia-Mitarbeiter weniger werden, offensichtlich.
Mhm. Genau. Und auch da drin steckt ja eine Meta-Checks-and-Balances-Geschichte. Da ist die Aussage der Schwarmintelligenz, funktioniert nicht bei einem beliebig großen Schwarm. Irgendwann kippt das System und führt zu Unübersichtlichkeit und dann zu komischen Auswüchsen. Und da hat die Begrenzung der Zugänglichkeit, des schnellen, einfachen Mitmachens dazu geführt, dass das nicht mehr so populär wurde und dass es halt ein, ich sag mal, elitärer Zirkel wurde, zumindest in der Außenwahrnehmung. Und dort stellt man dann natürlich irgendwann fest, okay, wir werden ja nicht mehr, indem wir uns abgrenzen. Jetzt müssen wir mal wieder schauen, wie kriegen wir denn Leute ran. Möglichst natürlich auch Leute, die im Sinne der Wikipedia handeln und vielleicht dem Ganzen noch einen Mehrwert beifügen. Und dann sind natürlich Leute, die von Google kommen und schon diese Ansätze des Meta-Wissens und was kann man eigentlich mit der Wikipedia machen und da irgendwie interessante Wege gehen. Herzlich willkommen, völlig verständlich.
Mhm, ja. Das Bestreben, freies Wissen zu erzeugen oder verfügbar zu machen oder Wissen zu befreien, aus Büchern rauszuholen und aus elitären Universitäten rauszuholen und jedermann zur Verfügung zu stellen, das ist ja ein viel größeres Programm, als einfach nur eine Online-Enzyklopädie zu schreiben.
Ja, Jimmy Wales hatte ja vor der Wikipedia schon einen anderen Versuch, der halt beschränkter war. Und schwieriger und so im Prinzip eher vereinsmäßig organisiert. Und dann hatte er ja festgestellt, das Ganze funktioniert so nicht. Ich habe das tatsächlich nicht mehr en Detail im Kopf. Ich hatte das damals, als die Wikipedia anfing, alles so ganz spannend und begeistert aufgenommen. Ich bin ja auch ein Freund dieses Open Source oder Open Content und Open Access Ansatzes. Jetzt mal nicht Open Access, jetzt nur im Sinne der Universitäten und Open Access von Wissenschaftsliteratur oder Wissenschaftsbeiträgen, sondern ganz allgemein offenen Zugang für alle möglichen, aber man musste halt Grenzen ziehen und diese Grenzen auszuloten, das ist ein ständiger Prozess und das ist für sich ist das ja schon spannend, auch wie die Wikipedianer sich organisieren. Das wäre eigentlich und ist es vermutlich auch schon wissenschaftliche Untersuchung wert.
Da wird wenig wissenschaftlich untersucht. Das ist auch schwierig, denn ein Grundprinzip des Wikipedianer-Daseins ist für viele oder die meisten, nicht für alle, die Anonymität.
Stimmt. Oder wenigstens Pseudonymität.
Oder wenigstens Pseudonymität. Mhm. Und das Recht auf Anonymität ist auch eins der wichtigsten.
Ja.
Also jemanden zu doxen, das ist so eins der schlimmsten Verbrechen, die du in der Wikipedia begehen kannst. Also es ist nicht mit den härtesten Konsequenzen belegt und es wird auch nicht am härtesten verfolgt, aber es ist das, worüber am wenigsten diskutiert wird.
Also wenn du jemanden beleidigst in der Wikipedia, dann wird es immer ein paar Leute geben oder viele Leute geben, die sagen, ach, das war auch keine Beleidigung, das war eher, das war eine Meinungsäußerung oder das, so würde ich mich auch selber, ich bin selber manchmal ein Arschloch, also ist es nicht schlimm, wenn der Arschloch zu dem sagt, dann soll der sich mal nicht so anstellen, wir sind alle Arschlöcher. Also sowas gibt's immer, Lust am Diskutieren und am Sofieren. Aber wenn jemand jemandes anderen Klarnamen verrät, da kommt keiner und sagt, das ist nicht so schlimm.
Da ist die Grenze überschritten, ja. Verstehe.
Richtig. Und das ist etwas, worauf sich selbst die Wikipedianer, die eigentlich nur noch wegen Diskutieren da sind, einigen können. So, die gibt's ja auch. Gibt's in jeder Community, gibt's Leute, die lieber drüber reden als machen. Und du hast auch schon Dinge organisiert, du weißt das.
Da gibt's, ja. Theoretische Magier sind das immer. Theoretische Magier.
Richtig, theoretische Magier gibt's immer. Die meinen, das ist schon eine Leistung, Bedenken zu tragen.
Ja, oder einfach mal mitzureden. Ich habe ja auch schon mal davon gehört, worum es geht.
Richtig, genau. Also,
ich weiß gar nicht, ob die denken, dass es eine Leistung ist. Vielleicht denken sie das sogar. Aber ich glaube, dass sich Leute irgendwann, die sich auf also eine Dabeisein-Rolle zurückziehen, dass die halt die Community schätzen und aber nichts mehr beitragen, sei es aus Zeitgründen oder weil sie keine Lust mehr haben, aber trotzdem die Community nicht aufgeben wollen. Das ist gar nicht zu kritisieren, also zumindest im Kern nicht, denn für die ist das vielleicht so eine Art Familie. Also kann auch anders gedacht oder gemeint sein, aber das kann ich gut nachvollziehen. So, wenn ich mich daran entsinne, ich war in den 90ern doch Mitglied in einem Spieleverein, Stötteberger's Erben, und war dann irgendwann nur noch da zum Quasseln. Ich habe mich mit den Leuten da unterhalten, ich habe nicht mehr gespielt, ich habe organisiert. Das Spielen war plötzlich so unwichtig. Also ich habe zu Hause immer noch mal gespielt, aber beim Vereinstreff habe ich so gut wie gar nicht mehr gespielt. Da habe ich gegessen, da habe ich getrunken, da habe ich mich unterhalten und bin nach Hause gefahren. Wie andere Leute halt in ihre Stammkneipe gehen. Warum nicht? Ist trotzdem noch was aus mir geworden. Aus dem Verein leider nicht.
Ja, er hat lange existiert und er hat die Welt befruchtet.
Das kann man sagen. Das stimmt. Na? Da sind wir, wir haben schon jetzt einen Kreis gezogen, einen Zirkel, eine Verbindung zu unserem Anfang, den Fanzine.
Stimmt.
Kennst du das Stück Hero von David Bowie?
Heroes,
ja. Natürlich.
Ja, Helden, genau. Das kenne ich, ja.
War das nicht die Filmmusik von dem Film Wir Kinder vom Bahnhof
zu? Ja, das ist richtig, weil nämlich David Bowie, der hatte ja eine Berliner Zeit. Und in dieser Berliner Zeit hat ihm wohl die Christiane F., also die Protagonistin, auch in Berlin gesehen. Der David Bowie ist da durch die Clubs gezogen und ist in Berlin in so kleinen und mittelgroßen Räumen aufgetreten und hat da eine richtig wilde Berliner Zeit gehabt. Zu der Zeit war David Bowie übrigens mit einer Frau verheiratet, eine Transfrau, eine sehr bekannte Transfrau zu ihrer Zeit, Romy Haag, auch eine Künstlerin, eine Sängerin. Und von dieser Sängerin, den Gitarristen, den kenne ich, das ist ein guter Kumpel von mir, ein guter Freund, ein guter Bekannter, sehr guter Bekannter. Und der erzählt manchmal so an manchen Abenden, wenn er gut drauf ist, dann erzählt er aus dieser Zeit. Und das war wirklich eine unglaubliche Zeit. Und daher weiß ich auch, also gehe ich davon aus, dass viel von der Texterschaffung und von auch letztendlich von der Aussage von Heroes oder Helden auch sehr viel mit Drogen zu tun hat. Ja.
Hat der Text vielleicht irgendeinen Hintergrund?
Naja, also zwei Hintergründe hat er. Einmal geht es eben darum, dass sich Leute oder das ist das typische Drogenpaar. Ich bin der König, du bist die Königin und wir können sie schlagen, auch wenn sie immer wieder kommen. Das sind in einer Drogenwelt, da geht es darum, sich die Drogen zu besorgen und dann ist man König. Und es ist nur for one day, ne? Just for one day. Weil dann der Drogenrausch wieder vorbei ist. So, warum Berlin? Weil er da tatsächlich davon singt, dass er an der Mauer steht. I remember standing by the wall. Das ist das, wo der Chor singt, dieser total unmotivierte Chor, was wieder auf Heroin hindeutet. Dieses I can remember, und dann singt der Chor, I remember Standing by the wall, by the wall. Das ist so richtig so ein total lustloser Chor.
Die sind ja nicht alle unter Drogen.
Nein, aber ich denke, dass die Drogenerfahrung dieses Ich bin König und es ist nur für kurze Zeit.
Ne? Ja.
Und du bist die Königin und wir definieren das auch gegenseitig, weil wir beide brauchen das zu definieren. Der ganze Rest der Welt braucht nicht mit zu definieren. Das ist typisch Größenwahn mit dem Bewusstsein der Endlichkeit unter Drogen. Also das ist so richtig ganz, ganz zentrale Aussage des Liedes. We can be heroes. Wir können Helden sein. Und zwar du und ich. Also ein Paar, das sich auf sich selbst zurückgerufen hat.
Glaubt man aber auch nur für ein paar Stunden.
Oder just for one day.
Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass es ein tieftreibender Song, ein tiefgründiger Song ist, aber klingt jetzt nicht so.
Oder? Also das will ich, da ist wieder eine Sache sehr wichtig, die häufig unterschätzt wird beim Kunstrezipieren, und zwar der Kontext. Also Berlin, frühe 80er, die gesamte europäische Kunstelite ist vor Ort, und gleichzeitig aus dem Westen geflohene junge Leute, die eben da nicht zur Bundeswehr wollten. Gleichzeitig Grenzstadt, also alles voller internationaler Diplomaten, also Grenzstadt, also Inselstadt, also du bist in so einer Insel. Und gleichzeitig eben auch tatsächlich alles voller internationaler Firmen und Diplomaten und vielleicht sogar ein paar Spionen oder sowas. Und jeder Trend, der gerade irgendwo gegründet wird, der setzt sich dann sofort durch und gilt dann 2 Wochen lang. Und danach kommt der nächste Trend. Da war schon sehr viel los. Das war eine Welt in sich. Und da ist dieses, wir nehmen jetzt auch noch Drogen, das war... das musst du da im Gesamtzusammenhang sehen. Also das ist, ich bin als Kunstfigur in einer Kunstwelt unterwegs, wo ich jeden Tag etwas anderes erlebe und darauf fülle ich jetzt auch noch Drogen. Also das ist nicht so unterkomplex. Ne? Das ist kein, das, da ist nicht das, da wird nicht das ja. Junkie-Leben besungen, wie beispielsweise bei Big in Japan, was für meiner Ansicht nach was Heroes so ein bisschen spiegelt. Da geht es ja auch um Drogen, da geht es ja auch um Berlin. Nee, das ist schon, das musst du im größeren Kontext sehen. Das ist so eine Nacht in Berlin, bei der du durchsumpfst und wo du hunderte von interessanten Begegnungen hast und wo du dich dann an eine bestimmte Situation erinnerst und das macht für dich dann gleich eine Welt auf und dann hast du einen Menschen, den du liebst bei dir. Das ist schon nicht unterkomplex, finde ich. Also du musst Berlin 80er mitdenken.
Ist ein cooles Thema, das stimmt.
Ja.
Ich war 87 das erste Mal in Berlin, also vorher in Ostberlin, aber das zählt nicht. Und habe damals das Linientreu kennengelernt.
Also ich war tatsächlich um die Zeit auch in Berlin das erste Mal. Vielleicht haben wir uns getroffen. Ich war auch im Linientreu. Ich weiß noch, wie ich auf das Linientreu aufmerksam geworden bin. Da hat man nämlich auf der Straße so einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Wir sahen wohl so aus, als ob man uns aufs Linientreu aufmerksam machen sollte. Und das war, also da musste man auch wissen, dass man da hin wollte. Ne? Das war mitten auf dem ansonsten leeren Kudamm. Oben drüber war irgend so eine fiese Nobel-Disco, wo ständig irgendwelche Champagnerleichen rausgetragen wurden. Big Red oder Big Apple oder was weiß ich. Ich lief da eines Tages irgendwo, da war ich 16 oder 17, ja. Da lief ich über so einen Platz nachts und da war so ein Zirkuszelt aufgebaut und da hieß es, da sei eine Performance und wir sollten mal alle mitkommen und dann gehe ich da rein und dann rannten in diesem Zirkuszelt eine katalanische Performance-Gruppe rum mit einer Motorsäge und hat uns mit Fleischstücken beworfen. Fuera del Baus, das war so eine Skandaltruppe, die wurde später auch noch ganz riesig groß, aber das war wirklich eine extrem unangenehme Show. Und das mal 100, also deine Linientreu-Erlebnisse plus meine Performance-Erlebnisse mal 100, waren die frühen 80er in Berlin, als David Bowie da war. Und in dem Kontext, und das ist sozusagen, und deshalb ist Heroes, trotz dass es, oder vielleicht auch gerade weil es eben sehr morbide Untertöne hat, eine Hymne dieser Zeit. Und in der Zeit musst du es auch betrachten, ja.
Wir haben den Song jetzt nicht auseinandergenommen, aber die Zeit, die dahinter steckt, und das ist wirklich berührend.
Ja, das ist richtig. Das macht einen ganz großen Assoziationsblaster auf, das stimmt. Solche Macht haben nämlich Lieder.
Vielen, vielen lieben Dank.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.